Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur 105. Folge unseres Podcasts Markt kompakt. Mein Name ist Carsten Mumm, ich bin Chefvolkswirt beim Bankhaus Donner & Reuschel und ich spreche in diesem Format ja mit verschiedenen Gästen über verschiedene kapitalmarktrelevante Themen. Und heute haben wir uns diesen Podcast unter die große Überschrift der Kryptoassets gesetzt. Wir wollen insbesondere über das Thema Bitcoin sprechen und wie immer haben wir auch eine These im Vorwege zu dem Gespräch, über die wir dann oder die wir so ein bisschen tiefer legen wollen im Laufe der kommenden Minuten. Und diese These ist heute, Bitcoin ist zu volatil, zu schwankungsreich, um ein Wertspeicher zu sein. Also es geht um das Thema Bitcoin und über dieses Thema werde ich sprechen mit meiner Kollegin Nevin Celikel. Sie ist Business Development Managerin im Bereich Investor Services und ich freue mich, dass du da bist, Nevin.
Ja, hallo Carsten, vielen Dank, dass ich heute dein Gast sein darf. Ich freue mich natürlich, wieder dabei sein zu dürfen und auf unser Gespräch. Ich glaube, unser letzter Podcast über Bitcoin ist jetzt auch schon 2 bis 3 Jahre her.
Ja, das stimmt. Das ist schon ein bisschen her und wir haben uns immer mal wieder das Thema auf die Agenda genommen. Ich weiß, dass du insbesondere ja auch ein großes Faible hast für das Thema der Kryptoassets. Da wollen wir gleich nochmal so ein bisschen drüber sprechen. Starten möchte ich aber vielleicht ganz kurz mit einer Einordnung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe das eben gesagt. Dein Tätigkeitsbereich ist das Thema Investor Services. Was kann man darunter verstehen? Wer sind eure Kunden?
Also im Bereich Investor Services sind wir bei Donner & Reuschel als Verwahrstelle für Financial und Real Assets Fonds unterwegs. Das heißt, wir begleiten Fondsinitiatoren und Kapitalverwaltungsgesellschaften von der Voruflage über den laufenden Betrieb bis zur Abwicklung und stellen dann auch sicher, dass alles gesetzliche und aussichtsrechtliche, dass die Anforderungen da eingehalten werden. Dazu gehören dann auch Überwachung der Anlagegrenzen, Kontrolle der Zahlungsflüsse, die Verwahrung, Kontrolle der Vermögensgegenstände. Aber wir haben halt auch einen Verwahrstellenhandel mit Zugang zu Aktien, Renten, Währungen, Derivaten, ETFs. Und zusätzlich unterstützen wir unsere Fondsmanager dann auch auf Wunsch bei Marketing- und Vertriebsaktivitäten über Webkonferenzen, Events. Wir haben dann unsere eigene Hausmediathek. Ich finde es auch immer ganz wichtig zu sagen, hey, als Fondsinitiator ist es wichtig, sich darauf zu konzentrieren, dass die Strategie läuft, dass der Fonds an Volumen gewinnt. Und wir unterstützen dann auch gerne immer im Vertrieb und im Marketing. Und die Kunden sind ausschließlich halt professionelle Marktteilnehmer. Also vor allem sind es Fondsinitiatoren und Asset Manager, aber halt auch Service-KVGs. Wir haben unabhängige Vermögensverwalter. Wir haben Boutiquenfonds, Banken, Family Offices, Versicherungen, also wirklich Stiftungen. Also alles, was an institutionellen Investoren vorhanden ist. Und für diese Kundengruppe stellen wir Spezial- und Publikumsfonds in unterschiedlichen Höhen, also UCITS, AIF, LTIF und das halt in Deutschland und Luxemburg bereit. Also kurz gesagt, wir sind eine spezialisierte Serviceverwahrstelle für den deutschsprachigen Mittelstand im Fondsbereich und bieten halt neben der reinen Verwahrstellenfunktion dann auch Trading, Marketing und Vertriebsunterstützung an.
Okay, klasse. Also da steckt einiges drin. Ich hätte jetzt ganz einfach erklärt für Privatkunden zum Beispiel, es geht darum, ein Depot zu führen, aber eben nicht für private Kunden oder für private Menschen, sondern für die Institution des Fonds. Aber das hast du eben eindrücklich dargelegt. Es ist viel, viel mehr. Es sind natürlich viel mehr Servicedienstleistungen. Wir sprechen über institutionelle Kunden. Da steckt einiges mehr dahinter. Und das ist einer der Kerngeschäftsbereiche der Bank. Lass uns zum Thema kommen, zum heutigen. Wir wollen über das Thema Krypto sprechen. Und ich weiß, du bist persönlich oder selber ja auch sehr, sehr interessiert an dem Thema, auch engagiert in diesem Segment. Was macht eigentlich dieses Thema Krypto? Ist jetzt für dich so spannend?
Oh, Carsten, da muss ich ein bisschen ausholen tatsächlich. Also mich fasziniert Krypto, weil es viel mehr ist als nur ein bloßer Finanzmarkt. Also für mich ist es wirklich so ein globales Experiment, der Versuch, wirklich digitale Systeme zu schaffen, die unabhängig funktionieren, also ohne Intermediär, ohne Bank, ohne Staat, ohne CEO, also wirklich so ein Netzwerk, das nicht von einer zentralen Instanz gesteuert wird, sondern von Regeln, von einem Code, von Anreizen. Und so etwas gab es halt in dieser Form noch nie und wir leben halt wirklich in Echtzeit, wie sich diese Netzwerke entwickeln. Und was Krypto halt besonders spannend macht, ist halt die Vielfalt. Ja, es gibt einige Protokolle, die schaffen neue Formen digitaler Infrastruktur, andere ermöglichen dann auch tokenisiertes Eigentum, dezentrale Organisation oder halt auch automatisierte Verträge. Und plötzlich wird dann halt digitales Eigentum nicht nur möglich, sondern übertragbar, programmierbar in dem Fall oder halt auch global verfügbar sein. Und das ist für mich halt einfach nicht nur Technologie, das ist irgendwo auch ein gesellschaftlicher Wandel. Und ich persönlich arbeite halt auch viel mit Daten und Märkten. Und wenn man halt Krypto aus dieser Perspektive betrachtet, wirken halt viele dieser Netzwerke fast wie lebende Systeme, also die reagieren dann auf äußere Einflüsse, sind Signale, entwickeln sich weiter. Gleichzeitig wird die Branche aber auch reifer. Es geht dann halt nicht nur um Hype oder schnelle Gewinne, sondern wir sprechen halt heute auch über Regulierung, über institutionelle Investoren, über Tokenisierung von realen Assets und geopolitische Fragen. Und das ist halt das, was mich so reizt. Und vor allen Dingen, was ich auch ganz spannend finde, jeder sieht irgendwie was anderes darin. Ja, der Entwickler, der sieht den Code, der Investor sieht den Markt, der Jurist sieht ein neues Regulierungsfeld, der Philosoph sieht ein Gesellschaftsmodell. Und Krypto ist irgendwie so eine Mischung aus all dem, so ein Labor aus ökonomischen Systemen, soziale Dynamiken und auch technologische Innovation. Und ich glaube, wir stehen gerade auch an so einem Punkt, an dem man später einmal zurückblickt, ähnlich wie halt auf die Anfangszeit des Internets.
Also Kryptoassets sind ein sehr, sehr weites Feld, das konntest du jetzt schon mal ganz gut darlegen und auch, ich sag mal, verschiedenste Use Cases, verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten, die eben zukünftig über dezentrale Anwendungen auf der Blockchain basiert umgesetzt werden. Ich glaube, es gibt mittlerweile weit über 20.000 verschiedene Kryptoassets, von denen sicherlich nicht alle zukunftsfähig sind. Das wäre aber ein anderes Themenfeld. Also ich glaube, wir könnten hier verschiedene Podcasts zu verschiedenen Themenfeldern alle unter der Überschrift Kryptoassets machen. Wir wollen heute aber insbesondere über das Thema Bitcoin sprechen. Und liebe Nevin, du steckst auch da tief drin. Erörter bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal, was macht jetzt Bitcoin so besonders in diesem ganz großen, breiten Umfeld der Kryptoassets?
Ja, also man stelle sich vor, es existiert nur ein Geldsystem, das niemand kontrolliert. Also kein Staat, keine Bank, kein CEO, nur Mathematik. Das klingt eigentlich nach Science Fiction, aber genau das ist Bitcoin und das macht Bitcoin einzigartig. Also für mich beginnt halt die Faszination bei einer simplen Tatsache und das ist, Bitcoin gehört halt niemandem. Es gibt keinen Gründer, keinen CEO, der heute noch die Kontrolle hat. Es gibt keine Firma dahinter, kein Marketingteam. Bitcoin ist halt ein reiner Code und ein Netzwerk von Menschen weltweit, die diesen Code freiwillig ausführen. Und dadurch entsteht halt etwas Beeindruckendes. Wirklich ein System, das nicht auf Vertrauen in Personen basiert, sondern auf Vertrauen in Regeln. Und die wichtigste Regel heißt eigentlich Knappheit. Ich glaube, der eine oder andere hat es schon mal gehört. Bitcoin ist halt mathematisch begrenzt auf genau 21 Millionen Stück. Und das für immer. Mehr wird es nie geben. Und das ist Fakt. Und das ist auch fest im Code verankert. Und heute sind bereits, ich hatte letztens gelesen, ca. 19,7 Millionen im Umlauf, also etwa 94% der Gesamtmenge. Und der Rest wird dann über die nächsten Jahre rund 100 Jahre geschürft. Allerdings das immer langsamer, denn alle 4 Jahre passiert ja dieses sogenannte Halving. Also da wird die Menge der neu erzeugten Bitcoin halbiert. Aber das ist nochmal ein separates Thema. Und dieses Prinzip der immer stärkenden Verknappung ist halt die in der Geldgeschichte einzigartig. Deswegen sagen halt auch viele, Bitcoin ist wie ein digitaler Grundbesitz. Ein begrenztes Stück Raum, nur eben nicht auf der Erde, sondern halt im Internet. Und man kann keinen neuen digitalen Boden schaffen. Also was existiert, existiert. Und das verändert halt komplett die Sichtweise. Und da wird Bitcoin halt nicht nur als Coin gesehen, sondern wirklich als digitale Infrastruktur.
Und ich glaube, der ganz wichtige Punkt, den du eben angesprochen hast, ist eben dieses Thema der Dezentralität. Das ist ja für viele auch gar nicht so intuitiv nachvollziehbar. Du hast es so schön skizziert. Es gibt eben keine Person und keine Institution, die diesen Bitcoin ausgibt, sondern es basiert eigentlich eben auf der Technologie und die Sicherheit ist dieses dezentrale Netzwerk. Das ist, wie gesagt, intuitiv gar nicht so richtig greifbar. Jetzt sehen ja viele Menschen Bitcoin auch als Wertspeicher und wir nähern uns mal so langsam meiner These an und der Frage, wie kann Bitcoin eigentlich ein Wertspeicher sein? Vor allen Dingen, wenn wir mal schauen auf diese enormen Schwankungsbreiten, die stattfinden. Wir haben jetzt gerade wieder einen mehr oder weniger großen Crash gesehen. Also die Kurse haben um 30-35% korrigiert. Wie kann man sich das vorstellen? Warum kann man so ein Asset als Wertspeicher begreifen?
Ja, also die Volatilität sieht man sofort, gar keine Frage. Aber ich glaube, die entscheidende Frage lautet eher, wie misst man einen Wertspeicher? Also das macht man ja nicht über Tage oder Wochen, sondern wirklich über Jahre. Und wenn man Bitcoin über einen längeren Zeitraum betrachtet, 3, 5 oder 10 Jahre, dann sieht man halt wirklich einen klaren Trend. Der Markt wird reifer, liquider, institutioneller und zunehmend auch regulierter. Und Bitcoin hat mittlerweile auch definitiv einen Track Record. Ich muss gestehen, für mich ist Bitcoin nicht instabil. Er ist volatil, aber für mich auf einem langfristig steigenden Pfad. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied. Ich meine, Gold war früher übrigens genauso, oder? In den 70er, 80er Jahren war Gold ebenfalls noch hochvolatil. Trotzdem hat es sich dann irgendwie als Wertspeicher etabliert. Warum? Weil Vertrauen entstanden ist. Und das nicht über Nacht, sondern über die Zeit. Und deswegen, glaube ich, sollte man so weg ein bisschen kommen von der Frage, ist Bitcoin heute perfekt, sondern halt eher, in welche Richtung entwickelt sich Bitcoin? Und da sehen wir halt wirklich, eine Infrastruktur baut sich auf. Ja, wir haben institutionelles Kapital, Staaten testen Reservemodelle, wir haben regulatorische Rahmenbedingungen mit der Mika unter anderem. Das wird alles klarer. Das sind wirklich typische Zeichen für eine Assetklasse, die gerade von der Spekulation in die Reifephase übergeht. Und man könnte sagen, oder meines Erachtens ist Volatilität manchmal einfach der Preis für Innovation und gerade besonders bei Technologien, die ein bestehendes System gerade in Frage stellen. Und genau deshalb wird die langfristige Perspektive so wichtig sein für Bitcoin. Hm.
Ja, und ich glaube, der relevante Maßstab als Vergleich ist dann auch, um das vielleicht nochmal so ein bisschen klarer zu machen, sind dann klassische Währungen wie Euro oder wie Dollar, wo wir eben diesen Fakt des begrenzten Angebots nicht haben, sondern im Gegenteil, da gibt es eben diese zentralen Instanzen, die Notenbanken, die die Notenpressen unter sich haben. Und diese Notenbanken geraten, das kann man im Moment an den Entwicklungen in den USA ganz offensichtlich erkennen, aber auch in anderen Ecken der Welt, die Notenbanken und unabhängige Geldpolitik gerät zunehmend unter Druck. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass zukünftig in noch viel höherer Geschwindigkeit neue Euro und neue Dollar gedruckt werden, in Anführungsstrichen. Und das ist in meinen Augen dann auch der relevante Vergleichsmaßstab für diejenigen Menschen, die sagen, Bitcoin ist ein Wertspeicher, weil da schätze ich eben dieses begrenzte Angebot. Im Vergleich zu Euro-Dollar, wo es ja systemimmanent ist, dass wir eine gewisse Inflation haben, die vielleicht in den nächsten Jahren auch noch höher ausfällt. Du hast es eben so schön skizziert, hohe Schwankungsbreite gehört dazu, in Anführungsstrichen. Das heißt also, du bist jetzt auch, wenn wir die aktuelle Marktentwicklung ansprechen, ich habe eben schon mal drauf referenziert. Wir haben jetzt gerade einen mehr oder weniger großen Kurssturz gesehen. Du bist trotzdem weiterhin optimistisch und sagst so, der grundlegende Trend passt.
Ja, also momentan wirkt Bitcoin auf den ersten Blick ziemlich unruhig, das stimmt, aber unter der Oberfläche verändert sich gerade die Rolle dieser Assetklasse und wir sehen, wie sich Bitcoin von einem reinen Spekulationsobjekt hin zu einem geopolitischen Instrument wirklich entwickelt und nach dem Rekordhoch, was wir jetzt hatten, haben sich natürlich die Derivate-Märkte überhitzt. Es gab zu viele Long-Positionen, zu viel Leverage. Als dann die Kurse unter wichtige Unterstützungszonen gefallen sind, folgte dann so eine klassische Kettenreaktion. Also Positionen wurden automatisch liquidiert, Orderbücher waren kaum gefüllt und der Markt rutschte dann auch schnell nach unten. Und ja, das wurde dann zusätzlich von makroökonomischem Umfeld natürlich verstärkt. Ja, wir hatten steigende Realzinsen, weniger Hoffnung auf Zinssenkungen und auch Kapitalabflüsse aus Bitcoin-ETFs tatsächlich. Und ich habe mal geschaut, also On-Chain-Daten haben dann auch gezeigt, dass Anleger mit mittelfristigem Horizont, also nicht langfristig, wirklich mittelfristig, die Gewinne lieber mitgenommen haben. Und langjährige Coins wurden dann auch bewegt und Miner verkaufen natürlich dann um ihre Liquidität zu sichern. Das sind natürlich alles Signale dafür, dass der Markt irgendwie gerade defensiver denkt. Aber gleichzeitig, was super spannend ist, während halt einige Investoren dann vorsichtig geworden sind, denken halt andere deutlich langfristiger. Denn, wichtiger Punkt, im Hintergrund passiert gerade was richtig Spannendes. Die Staaten bauen ihre Bitcoin-Position aus. Also El Salvador kennt man ja. Die kaufen weiter ein. Die Emirate, die koppeln jetzt Mining an Energieinfrastruktur. Und Kasachstan testet mittlerweile auch ETF-Strukturen. Und über die USA, gut, da haben die ja 2025 offiziell eine Bitcoin-Reserve eingeführt. Das ist natürlich extrem, also das zeigt sich ja, wie sich gerade Bitcoin und der ganze Markt positioniert. Und ich glaube, man sollte dann auch weg zur Frage, wird Bitcoin weiter fallen, sondern wer positioniert sich gerade, während andere aussteigen? Total lustig, ich hatte nämlich eine Frage, also einige Kollegen und Freunde sind auf mich zugekommen und haben dann auch gefragt, warum ist denn der Kurs gerade so und Staaten kaufen ja ein. Und dann hatte ich halt bei LinkedIn was gepostet, meine Einschätzung beziehungsweise so die Faktenlage. Und da, das finde ich immer ganz gut an LinkedIn, jeder ist da frei in seiner Meinung und man kann interagieren. Und da hat jemand kommentiert, ich kaufe mir lieber Spekulatius, als auf Bitcoin zu spekulieren. Und da musste ich echt schmunzeln. Weil wenn man Bitcoin nur als Spekulation sieht, wirkt er halt riskant. Aber wenn man ihn als Infrastruktur versteht, beginnt man ihn halt anders einzuordnen. Und ich glaube, das passiert gerade weltweit.
Sehr schön. Und das, also was auch offensichtlich ist, wir haben das eben schon rausgearbeitet, begrenztes Angebot und gleichzeitig wird die Nachfrageseite auf viel breitere Füße gestellt. Das heißt, es kommen auch neue Nachfrager dazu. Und das ist dann natürlich mal eine Grundkonstellation, die zumindest nahelegt, dass die Kurse wieder steigen könnten. Wobei ich an dieser Stelle ganz dezidiert auch nochmal den Disclaimer mit reingeben möchte. Das, was wir hier gerade erörtert haben, ist natürlich keine direkte Kaufempfehlung für Bitcoin. Wir wollen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eigentlich nur in die Lage versetzen, sich selber ein Bild zu machen über Chancen und Risiken. Wir haben über die hohe Volatilität und Schwankungsbreite gesprochen und auch nach einem deutlichen Kursrutsch können Kurse natürlich nochmal weiter korrigieren. Aber die rein fundamental abgeleitete, wie Nevin das eben auch gemacht hat, grundsätzliche Perspektive und Chance ist da, dass wir in den nächsten Jahren dann auch wieder deutlich steigende Kurse sehen. Stichwort Investitionen, Nevin. Für viele Zuhörerinnen und Zuhörer ist bestimmt auch ganz spannend die Frage, wie kann ich eigentlich in Bitcoin investieren? Das, was man immer hört, ist ja das Thema Wallet. Also man kann über Kryptobörsen gehen, man kann Bitcoin sogar auf einem USB-Stick verwahren. Das sind aber vielleicht Dinge, die nicht unbedingt jeder ganz spannend findet oder wo ja auch gewisse Risiken bergen. Wie sieht es mit den Investitionsmöglichkeiten aus? Da gibt es ja auch mittlerweile viele verschiedene Varianten.
Also heute ist der Zugang zu Krypto deutlich einfacher als noch vor ein paar Jahren. Als ich angefangen habe, damals sahen die Kryptobörsen noch wie Kraut und Rüben aus. Alles war total unübersichtlich und nur auf Englisch und echt schwer zu durchblicken. Heute kann man aber direkt kaufen. Man kann halt Sparpläne nutzen oder über Depotlösungen investieren. Aber besonders spannend wird es halt auch bei institutionellen Strukturen, also bei ETFs und ETPs. Und da entsteht halt leider auch oft Verwirrung, weil in Europa haben wir überwiegend ETPs, also Exchange Traded Products. Juristisch sind das meist ETNs, also Schuldverschreibungen, die an den Preis dann vom Bitcoin gekoppelt sind. Die bilden aber dann den Kurs ab, sind aber rechtlich gesehen nicht dasselbe wie ein Fonds. Lustigerweise, also in den USA hat sich dann Anfang 2024 was Entscheidendes geändert. Dort wurden dann erstmals echte Bitcoin-ETFs zugelassen, also unter anderem von BlackRock und Fidelity. Und diese ETFs sind halt physisch an Bitcoin gedeckt. Das bedeutet, der Fonds muss die Coins tatsächlich halten und deshalb können dann diese Produkte ganz normal ins Portfolio eingebaut werden, wie so ein Aktien- oder Hochstofffonds. Und genau das ist für mich eigentlich auch der eigentliche Gamechanger, weil Bitcoin geht halt raus aus dieser Tech-Nische hinein in das klassische Finanzsystem. Das heißt, man muss sich nicht mehr mit Wallets auskennen, sondern kann Bitcoin wie jede andere Anlageklasse handeln, verwahren oder ein Portfolio gewichten. Und das wiederum verändert natürlich auch die Nachfrageseite fundamental. Also wir haben ja drüber geredet, institutionelle Anleger, Pensionskassen, Vermögensverwalter, Family Office, also die nicht über eine App kaufen können, sondern wirklich über regulierte Strukturen investieren, bekommen jetzt halt dadurch Zugang zu Bitcoin in der Sprache, die sie kennen. Also sprich Fonds, Reporting, Compliance, Liquidity Management. Und ich glaube, nicht die Technologie macht dann den Unterschied, sondern wirklich der Zugang zu Kapital.
Also das heißt, jeder, der ein Depot hat bei irgendeiner Bank, kann als Selbstentscheider heute quasi über die normale Ordermaske, wie er es kennt, wie man auch Aktien kaufen kann oder Anleihen kaufen, eben auch Exposure in Bitcoin oder anderen Kryptoassets aufbauen über ETPs oder ETNs beispielsweise. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Fortschritt und unterstreicht eben auch diesen Punkt, dass einfach die potenzielle Nachfrageseite noch sehr viel breiter geworden ist. Kommen wir nochmal zu den Risiken, Nevin. Eine Nachricht oder Information, die jetzt gerade in den letzten Tagen und Wochen bei dieser größeren Kurskorrektur, die wir gesehen haben, immer wieder so kolportiert wurden, war auch das Thema der großen Bitcoin-Halter, der sogenannten Hodler, wie man es im Kryptojargon nennen würde. Und das ist ja so ein bisschen, eine vage Thematik. Man weiß, es gibt insbesondere aus den Anfangszeiten, als Bitcoins wenige Cent gekostet haben, Leute, die waren eben sehr früh dabei und haben möglicherweise sehr, sehr große Bestände an Bitcoin, die sie halten. Und es schwingt immer so ein bisschen die Gefahr mit, dass möglicherweise solche großen Bestände dann bei hohen Kursen auch einfach mal auf den Markt geschmissen werden. Mit der Folge natürlich, dass es dann zu größeren Kursturbulenzen kommen kann. Kann man sowas irgendwie greifen, einordnen?
Ja, theoretisch ja, aber ich finde, das gilt für jedes Asset. Also der entscheidende Unterschied bei Bitcoin ist, wir können es ja transparenter beobachten als jede andere Anlageklasse. Die Blockchain liefert halt die Daten in Echtzeit zur Verteilung und Bewegung der Coins und genau diese Daten erzählen dann halt eine spannende Geschichte. Und aktuell sehen wir auch Beispiel, dass rund 70% aller Bitcoin seit mehr als 6 Monaten nicht bewegt worden sind. Das ist natürlich bemerkenswert zum einen, aber das bedeutet halt auch, dass der Großteil der Halter keinen Verkaufsdruck spürt. Und viele dieser Investoren sind halt langfristig orientiert und nicht mittelfristig, wie wir vorhin erklärt haben. Also die spekulieren nicht auf schnelle Gewinne, sondern haben halt wirklich ein strategisches Interesse an dem Netzwerk. Und vor allen Dingen die Halterstruktur wird immer breiter. Früher waren es halt hauptsächlich frühe Tech-Enthusiasten. Heute sehen wir aber auch wirklich institutionelles Kapital, also Family Office, Unternehmen und Staaten, wo wir schon drüber gesprochen haben, die Reserven wirklich aufbauen oder Mining-Infrastruktur nutzen. Und je mehr sich halt die Halter verteilen, desto robuster wird das System. Nicht zentralisiert, sondern dezentral getragen. Und das führt natürlich zu einer interessanten Erkenntnis, die man oft übersieht. Also Stabilität entsteht nicht nur über den Preis, sondern vielmehr über die Qualität und Diversität der Halter.
Okay, sehr spannend. Lass uns noch mal ein weiteres Thema mitnehmen. Der Bitcoin-Kurs oder die bisherige Bitcoin-Entwicklung hat sich, wenn wir das Ganze so aus Asset-Management-Sicht betrachten, in den vergangenen 10, 15 Jahren ja auch dadurch ausgezeichnet, dass wir einen geringen Gleichlauf hatten zu anderen Anlagen, also zu typischen Anlageformen wie Aktien oder Anleihen beispielsweise. Jetzt haben wir aber ja gerade gehört, es gehen immer mehr oder die Möglichkeit besteht, dass immer mehr klassische Anleger auch in Bitcoin investieren. Meine persönliche These dazu ist, dass ich glaube, es wird einige Jahre dauern, dann gehört Bitcoin oder gehören Kryptoassets wie Aktien, Anleihen oder Gold auch zu einer Standardanlageklasse. Das heißt also, jeder kann auch im Rahmen einer Vermögensverwaltung zum Beispiel in Bitcoin oder Kryptoassets investieren. Das muss dann nicht jeder tun, aber die Möglichkeit besteht. Also das heißt, die Anteilseigner werden zunehmend eben auch klassische, auch große institutionelle Anleger. Und damit könnte es natürlich sein, dass die klassischen alten kursbestimmenden Parameter für Bitcoin, die für einen geringen Gleichlauf gesorgt haben, etwas unterrepräsentiert sind und im Grunde genommen wir einen zunehmenden Gleichlauf des Bitcoin-Kurses mit zum Beispiel Tech-Aktien-Kategorien haben. Siehst du so eine Tendenz?
Das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage und ja, kurzfristig sehen wir diesen Effekt sogar ganz klar. Ich würde sagen, vor allem in Phasen, in denen es makroökonomische Unsicherheiten gibt, zum Beispiel wenn die Fed Zinsen anhebt oder wichtige Inflationsdaten veröffentlicht werden, dann reagiert Bitcoin ja häufig ähnlich wie eine Tech-Aktie. Man sieht also schon einen gewissen Gleichlauf, aber, und hier kommt das Aber, das liegt aber vor allem daran, dass institutionelle Investoren eben oft nach denselben Prinzipien handeln. Sie bewerten halt Risiko, Liquidität, Kapitalflüsse und dann reagieren sie gemeinsam. Aber langfristig, und das wird halt oft übersehen, passt Bitcoin nicht wirklich in diese Tech-Schublade, denn Bitcoin ist halt kein Unternehmen, es hat kein CEO, keine Bilanz, kein Cashflow, keine Dividende. Man kann es also auch nicht so bewerten wie eine Aktie oder so ein Start-up. Was Bitcoin dagegen hat, das sind Eigenschaften, die wir eigentlich nur von Reserve-Assets kennen, also Vermögenswerten, die nicht beliebig produziert werden können und die weltweit dann akzeptiert sind, begrenzt, übertragbar, teilbar und auch neutral. Und dadurch entsteht dann halt so eine spannende Dynamik. Also immer mehr Anleger und auch Staaten beginnen halt nicht mehr dann von Tech-Investments, sondern eher von digitaler Reserve zu sprechen. Und viele vergleichen dann Bitcoin bereits auch mit Gold. Aber da auch mit vielen Vorteilen, zum Beispiel digitale Übertragbarkeit, einfache Teilbarkeit, was haben wir noch? Keine Lagerkosten haben wir, keine physische Abhängigkeit. Also deswegen nochmal meine Antwort in einem Satz. Kurzfristig verhält sich Bitcoin manchmal so wie Tech, das stimmt, aber langfristig entwickelt es sich dann halt eher Richtung digitales Wertaufbewahrungsmittel, also digitales Gold.
Und es hat schon besondere eigene Charakteristika, dass man auch sagen kann, es ist nicht gleichzusetzen mit Technologieaktien beispielsweise, sondern spielen andere Faktoren eine Rolle, wie du eben erwähnt hast. Ne? Lass uns nochmal ganz kurz zurückkommen zu deinem Job, Nevin. Wie sieht es da eigentlich aus mit Bitcoin und Kryptoassets? Spielt das eine Rolle auch in der Funktion im Asset Servicing?
Zunehmend, ja. Also oft indirekt, aber spürbar. Interessanterweise reden wir im beruflichen Umfeld selten direkt über Bitcoin, sondern halt dann eher über Themen wie Inflation, Bilanzpolitik, Energiekosten, Kapitalallokation und so weiter. Und da taucht dann aber lustigerweise immer Bitcoin auf, nicht als Spekulationsobjekt, sondern wirklich als Konzept, gerade im Kontext von Verwahrung, Reporting oder Fondsstrukturen. Und wir haben auch schon Anfragen für Kryptofonds und da spürt man, dass der Anreiz da ist. Viele Vermögensverwalter sind auch offen für so eine kleine Beimischung, müssen aber gleichzeitig natürlich immer schauen bezüglich regulatorischer Hürden und die Fragen des Custodians dann sauber klären. Also die Nachfrage ist vorhanden, das spüre ich. Der Rahmen muss sich noch ein bisschen weiter professionalisieren, aber ich glaube, genau dort liegt dann auch die nächste Entwicklungsstufe. Bitcoin wird halt schrittweise von der Tech-Ecke wirklich ins strategische Portfolio-Management übergehen. Und was ich auch immer wieder höre oder merke, dass viele Institutionen immer denselben Satz sagen, und zwar, wir müssen es verstehen, bevor wir es ignorieren. Und genau da ist für mich halt auch ein Wendepunkt. So spricht man meines Erachtens nicht über ein Hype-Thema, so spricht man dann wirklich auch über etwas, das potenziell relevant werden könnte oder auch schon ist.
Absolut. Also, und das ist schon ein passendes Schlusswort. Verstehen, bevor man investiert oder bevor man sich mit dem Thema etwas näher unter Investmentgesichtspunkten auseinandersetzt. Und ich glaube, zum Thema Verstehen haben wir einiges beigetragen jetzt gerade. Ich komme mal auf meine These zurück. Wie kann man eigentlich Bitcoin als Wertspeicher betrachten? Und ich würde mal als Antwort formulieren, es kommt auf die Betrachtungsweise an. Und was wir einfach feststellen müssen, ist, dass immer mehr Menschen, auch Institutionen, eben diese Sicht haben, Bitcoin als Wertspeicher anzusehen, eben insbesondere im Vergleich zu klassischen Währungen, wo eine zentrale Instanz dafür sorgt, dass wir eine gewisse Inflationierung haben. Und Bitcoin hat eben systemimmanent eigentlich dieses Thema Inflationierung ausgeschlossen. Ganz lieben Dank, Nevin, für die Einsichten, dass du dabei warst. Wir haben es eben festgestellt, wir haben noch einiges zu besprechen aus diesem ganzen großen Kontext. Darum würde ich mich freuen, wenn du bei einem der nächsten Podcasts mal wieder zur Verfügung stehst.
Sehr gerne.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann sind wir am Ende dieser Podcast-Aufzeichnung. Mir bleibt noch zu verweisen auf einen Krypto-Talk, den mein Kollege Frank Kuhn und ich vor einigen Tagen aufgenommen haben. Es geht auch hier darum, Informationen rund um das ganze Thema Kryptoassets darzustellen. Das finden Sie auf unserem YouTube-Kanal oder auch wenn Sie bei uns nachfragen, können wir Ihnen gerne den Link dazu zusenden. Wir werden an dem Thema dranbleiben und immer wieder für Informationen auch sorgen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie in rund 2 Wochen wieder einschalten, wenn wir die nächste Auflage unseres Podcasts Marktkompakt aufnehmen. Bis dahin alles Gute, ganz viel Spekulatius. Wir sind in der Vorweihnachtszeit und ich freue mich, Sie dann wieder zu hören. Ihr Carsten Mohn.